ARD.
SWR 1 Baden-Württemberg. Leute mit Nicole Köster.
Dienstagvormittag, eine neue Ausgabe SWR 1 Leute. Und ich begrüße ganz herzlich bei uns Schriftstellerin Iris Wolf. Guten Morgen.
Guten Morgen.
Wir duzen uns. Wir sind uns bei einer Veranstaltung begegnet beim Deutschen Dokumentarfilmpreis. Da warst du in der Jury. Warst mit so einer Begeisterung bei der Sache. Bist du Filmfan?
Ich bin Filmfan und habe mich deswegen sehr gefreut, als diese Anfrage kam, weil dann hatte ich die Entschuldigung, jeden Tag einen Film zu gucken in einem Monat.
Und das waren ganz schön viele.
Das war wunderbar, ja.
Ist ein Dokumentarfilm nochmal was anderes für dich?
Ja, es ist auch nochmal eine Möglichkeit, finde ich, so viel zu erfahren über die Welt, sich auch mit Themen auseinanderzusetzen, die gar nicht so selbstverständlich Teil des eigenen Lebens sind.
Hast du noch was im Kopf?
Oh ja, zum Beispiel das große Müllproblem, also dieser Film
Plastikmüll.
Genau, Plastic Fantastic, der hat mich nachhaltig beeindruckt, einfach zu verstehen, welche großen Player da im Hintergrund wirken und wie schwer es auch ist, da rauszukommen. Und das hat mich nochmal ermutigt, viel mehr selber als Einzelne eben darauf zu schauen.
Wie schaust du denn drauf als Schriftstellerin? Ist für dich das Schreiben gleichsam Kino im Kopf?
Unbedingt. Also wenn ich schreibe, dann sehe ich die Szenen auch immer vor mir. Also ich bin in diesem Raum und habe sozusagen eine Rundumsicht. Ich bin irgendwie keine Figur, aber ich bin so eine stille Beobachterin, die alles wahrnimmt, was in dem Raum ist. Und die Bücher haben ja auch ein Stück weit einen dokumentarischen Charakter, weil es eben diese Orte und geschichtlichen Zusammenhänge wirklich gab.
Ich hatte wirklich bei den aktuellen Roman Lichtungen den Eindruck, das ist auch so ein bisschen Geschichtsunterricht und macht es aber leichter, dann in die Geschichten reinzukommen. Spielt in Rumänien Mitte der 80er Jahre, wenn wir da gerade mal reingehen. Vielleicht nimmst du uns einfach mal mit. Wie kamst du drauf, diese Zeitreise zu machen?
Zeitreise ist ein gutes Stichwort. Also ich bin gern eine Zeitreisende, auch als Leserin. Und in meinen Büchern ist es so, sie führen immer sozusagen ein Stück weit in die Vergangenheit, aus dem Wunsch heraus, auch die Gegenwart besser zu begreifen. Ich bin aber ehrlicherweise immer ein wenig überrascht, wohin sie mich führen, also welche Region genau der Schauplatz sein wird. Und als ich dann feststellte in den Lichtungen, okay, du musst dich wirklich auch nochmal intensiv mit dieser Zeit auseinandersetzen, hinter dem eisernen Vorhang, was hat es für die Lebensrealitäten der Menschen bedeutet. Das ist dann immer so eine große Aufgabe auch der Recherche, die im Hintergrund läuft, denn du sagst zwar Geschichtsunterricht, aber es muss ein poetischer Geschichtsunterricht sein. Also diese Fakten, die man selber bei der Recherche hat, die dürfen sich niemals in den Vordergrund spielen in einem Buch.
Wie sieht denn poetischer Geschichtsunterricht dann aus? Schöner Begriff.
Ja, er unterscheidet sich von einem Geschichtsunterricht natürlich, weil wir jenseits der Fakten und Daten in das persönliche Erleben von einzelnen Menschen abtauchen. Und das ist ja der große Pluspunkt von Literatur oder auch von Film, dass er uns ganz nah ranlässt an ein Menschenleben und wir sozusagen die Welt durch die Augen eines anderen Menschen sehen. Und so auch vielleicht leichter Empathie oder Identifikation möglich ist, als wenn wir nur geschichtliche Daten und die großen Player der Geschichte betrachten.
Du bist in Rumänien geboren, kamst Mitte der 80er Jahre nach Deutschland. Du warst damals 8. Welches Bild von Rumänien hast du?
Ein ganz positives, weil ein Kind bekommt natürlich nicht viel mit von der wirtschaftlichen Not, von den Repressalien, auch gegen Minderheiten, die es damals gab in dem Land, von den Zwängen, die dazu geführt haben, dass so viele ausgewandert sind und auch die eigene Familie ausgewandert ist. Für mich war das Paradies meiner Kindheit und ich verbinde es mit einer großen Freiheit. Ich bin auf einem Pfarrhof im Banat aufgewachsen. Also das war dann eigentlich ein großer Kontrast, auch erstmal hier in Deutschland anzukommen.
Dachte ich gerade, wenn du sagst, das war für dich fast so paradiesisch, dann war es doch wahrscheinlich auch ein großer Kulturschock, oder? Wie war das dann hier anzukommen?
Ja, wir blieben ja in derselben Sprache. Das ist ein großer Vorteil auch zu anderen Menschen, die auswandern in ein anderes Land. Also das war schon gleich, aber natürlich funktioniert eine Gemeinschaft, eine Gesellschaft nach bestimmten Codes, die man dann alle nicht mehr kennt. Man ist erstmal fremd, man ist auch neu in einer Klasse durch die Berufe meiner Eltern. Ich war auf 7 Schulen, habe ich irgendwann mal nachgezählt. Also immer wieder dieses Neuankommen, sich zurechtfinden, auch so seinen Platz finden, der einem als Kind irgendwie selbstverständlich zugeteilt wird.
Ist diese Sehnsucht nach dem Rumänien, was du früher als Kind erlebt hast, ist die noch da?
Ich glaube, ein Stück weit hat Kunst immer mit Sehnsucht zu tun, nach einem Zustand, wie wir uns die Welt vielleicht wünschen. Und ich trage also dieses vergangene Rumänien oder Siebenbürgen und Banat, das trage ich immer in mir und versuche aber gleichzeitig auch ein Stück weit, das immer abzugleichen mit der heutigen Welt. Weil ich glaube, man darf nicht nostalgisch werden oder sagen, dass irgendwas früher besser war. Das war es nicht.
Ja, und ich glaube, das ist ja, passiert ja oft in der Erinnerung, dass wir dann nur an die schönen Dinge denken und all das, was schlecht war, vielleicht dann außen vor bleibt. Wie machst du das dann in der Literatur, um so ein Gleichgewicht zu finden?
Im Prinzip versuche ich, mich immer zur Verfügung zu stellen für die Geschichte. Also wenn ich weiß, wohin die Spur führt, also in welche Region und von welchen Menschen ich schreibe, die ich ja über Jahre kennenlerne erstmal, also ich kenne sie ja am Anfang nicht, dann recherchiere ich, dann sammle ich Lebensgeschichten, ich spreche mit den Leuten, ich fahre auch immer an die Orte, an denen die Literatur spielt. Also vor 2 Jahren dann bin ich durch den Norden des Landes gereist, durch die Maramures, weil ich eben wollte, dass die Landschaft soll stimmen, auch die geschichtlichen Umstände sollen stimmen und ich will auch etwas von der Mentalität der Menschen so authentisch wie möglich einfangen.
Jetzt hast du eben auch gesagt, du weißt gar nicht, wo die Figuren dann landen. Das glaubt man fast gar nicht, weil wir uns natürlich so als Laie vorstellen, naja, da schreibt jemand eine Geschichte und der wird doch schon auch im Kopf haben, wie das Ganze ausgeht. Zumal du deine Geschichte in Lichtungen jetzt auch noch rückwärts erzählst. Also diese Begegnung, wo sich die zwei Hauptfiguren kennenlernen, die ist dann eben ganz am Ende.
Ja, ich habe die ersten beiden Bücher auch tatsächlich so geschrieben, wie es einem beigebracht wird. Also, dass man plottet, dass man weiß, wann spielt das, wer sind die Figuren, dass man die erstmal genau entwickelt. Und irgendwann habe ich das losgelassen und habe gemerkt, das ist eigentlich wie wenn ich ein Bild male. Also ein Strich, den ich auf die Leinwand setze, bedingt den nächsten. Dann entsteht eine Form, eine Farbigkeit, die verlangt wiederum nach einem Kontrast. Also dass ich diesen Prozess des allmählichen Voranschreitens oder Umkreisens eines Themas, dass der viel spannender für mich ist, wenn ich auch nicht weiß, wie die Geschichte enden wird.
Das macht dich das nicht nervös?
Es ist ein viel höheres Risiko, das kann ich dir sagen. Und gerade bei den Lichtungen, weil du ja sagtest, diese Konzeption verlangt ja eigentlich sozusagen, dass man doch eine Struktur hat. Das war wirklich eine Herausforderung, das erzählerisch zu schaffen, also diesen Zeitstrahl in die Vergangenheit zu bewerkstelligen und zu wissen, der letzte Satz muss eine Antwort auf den Anfang sein, sodass die Zeit ein Kreis wird.
Wenn du Menschen erzählst, wo du geboren bist in Hermannstadt, was ist da die erste Reaktion?
Wenn ich Siebenbürgen sage, dann wissen manche nicht, wo das ist. Aber wenn ich Transsilvanien sage, dann auf jeden Fall.
Dann kommen so die Bilder von Dracula was kommt dann?
Dann so, wow, das gibt's wirklich. Und dann bekommt es sozusagen so eine Exotik, ein Interesse. Ja, und dann erzähle ich natürlich gerne davon.
Was musst du immer wieder erzählen?
Dass es da eine deutsche Minderheit gab, das ist dann doch manchmal unbekannt, die über 800 Jahre dort lebte. Also, dass es schon eine lange Zeit ist. Und dass ich also nicht Deutsch lernen musste, als wir nach Deutschland kamen, sondern dass das schon immer meine Muttersprache war, dass ich auf einer deutschen Schule war. Dass es eben, dass Südosteuropa auch immer so ein Sprachengemisch war. Also dass es ganz selbstverständlich war, dass Menschen unterschiedlicher Nationalitäten miteinander, nebeneinander lebten.
Eigentlich ein Vielvölkerstaat.
Genau.
Und wir wissen so wenig über Rumänien oder wie geht es dir, wenn du da mit Menschen drüber sprichst? Weil es gibt dann so, Österreich, Italien, Spanien sind ja oft Sehnsuchtsorte. Ist Rumänien ein Sehnsuchtsort?
Also man weiß generell wenig, das muss man sich als erstes eingestehen. Also auch ich, wenn ich ein Buch lese, das in einem Land spielt, in dem ich nie war, dann denke ich, oh wie spannend, das sind Zusammenhänge, die ich auch nicht kenne. Und ich finde es immer schön, wenn die Menschen auch durch meine Bücher Interesse an dieser Region erhalten, weil das ist, wie du sagst, es ist jetzt nicht so das Top-1-Urlaubsland, wo man sagt, okay, da gehe ich jetzt hin und gucke mir das an, obwohl es so viel zu entdecken gibt. Es gibt wunderbare Städte wie Hermannstadt oder Bukarest oder Kronstadt oder es gibt die Karpaten, in denen man wunderbar wandern kann. Es ist wirklich eine ganz tolle Region.
War ja, glaube ich, vor einigen Jahren auch Hermannstadt, Sibiu, Kulturhauptstadt Europas. Was sagst du denn eigentlich? Sibiu oder Hermannstadt? Da fängt es ja schon an, wo wir nicht genau wissen.
Ja, na, ich sag Hermannstadt. Ja.
Und Sibiu wäre dann die Bezeichnung auf?
Auf Rumänisch, genau. Ja, genau.
Und Verändert so eine Kulturhauptstadt die Wahrnehmung? Lässt sich das sagen? Hast du das mitbekommen?
Unbedingt. Also letztes Jahr war ja Temeswar die Kulturhauptstadt und so ein Titel bringt dann immer so viel für die Region, weil einfach Menschen aus der ganzen Welt hinkommen, weil viel getan wird, viel restauriert wird, auch für die Infrastruktur was getan wird und das bleibt der Region erhalten. Also es lohnt sich wirklich hinzufahren und auch jetzt ist es jedes Mal so, wenn ich nach Hermannstadt komme und dann auf dem großen Ring stehe, in einem Café sitze, das ist immer noch ein Teil sozusagen meiner Heimat, auch wenn ich sagen würde, dass man immer mehrere Heimaten braucht.
Ja, jetzt hast du auch gesagt, es hat eine mehr als 800-jährige Geschichte und du sagst aber, ja, das droht über wenige Generationen verloren zu gehen. Was kann das Schreiben da leisten, um das vielleicht auch einzufangen?
Ich fühle mich immer so an dieser Schnittstelle, in der etwas sozusagen gerade noch gelebtes Leben ist. Also ich bin da geboren, ich habe einige Jahre da gelebt, aber mein Bruder ist schon in Deutschland geboren. Für den ist es gar nicht so sehr Teil seiner Prägung, seiner Identität. Das heißt, ich bin an dieser Schnittstelle, wo eine 800-jährige Geschichte auch droht verloren zu gehen, weil nur noch so wenig deutschsprachige Minderheiten im Land selbst sind. Also alle sind fast vollständig ausgewandert. Das heißt, die Bücher sind schon auch so ein Stück weit, dazu da, diese Zeit auch zu bewahren oder diese Welt zugänglich zu machen.
Kriegst du da Reaktionen von Menschen, die eben vielleicht ähnlich wie deine Familie dann auch von dort woanders hingegangen sind?
Ich kriege Rückmeldungen von Leuten, die aus Rumänien ausgewandert sind, die das auch es ist Teil ihrer Geschichte auch, aber interessanterweise auch ganz oft von Menschen, die aus anderen Ländern kommen und sagen, ja, da ist so ein Funke drin oder so ein Kern, der berührt mich auch.
Und von Leuten, die einfach hier geblieben sind, die vielleicht neugierig sind, was
Absolut.
Hörst du von denen?
Ja, also da ist eine Neugierde da, vielleicht mal hinzufahren in das Land oder sich mehr mit der Geschichte auseinanderzusetzen. Als ich zum Beispiel meine Buchpräsentation hatte letztes Jahr in Berlin, kam ein junges Pärchen und sie sagten, sie seien mit der Unschärfe der Welt nach Rumänien gefahren und haben versucht, an alle Originalschauplätze zu fahren. Das fand ich unglaublich.
Das ist dann im Grunde wie so ein Kinobesuch, ne? Ja. Dass man dann an die Orte geht, die man dann im Buch gesehen
ein
hat.
Ein literarischer Reiseführer dann, ja.
Michael Steiner schreibt uns gerade aus Buzău in Rumänien und sagt, ich bin vor 10 Jahren mit meiner rumänischen Frau umgesiedelt und lebe jetzt in diesem geografisch und kulturell einmaligen EU-Land. Leider weiß man viel zu wenig in dem zurzeit gestressten Deutschland, wie schön es in Rumänien sein kann. Das schreibt uns Michael Steiner gerade direkt aus Rumänien.
Schön.
Iris Wolf zu Gast in SWR1 Leute. Es gibt aber auch natürlich die andere Seite und die kommt auch in deinen Romanen nicht zu kurz. Wollen wir da vielleicht nochmal drüber sprechen? Mhm. Auch die Vergangenheit, in einer Diktatur zu leben. Und deine Figuren schaffen es dann auch, Ländergrenzen zu überwinden. Aber es gibt natürlich auch die Menschen, die dort bleiben. Mhm. Wie ist dieser Spagat bei dir? Ist der beabsichtigt?
Ja, das war das Spannungsfeld, in dem sich die Lichtungen bewegen. Ich wollte auf keinen Fall Partei ergreifen für ein Lebenskonzept. Also nicht zu sagen, man muss gehen oder man muss bleiben und das eine ist richtiger als das andere. Was ich so faszinierend finde, auch an diesem Landstrich ist, wie groß innerhalb des letzten Jahrhunderts dann auch Lebensläufe wurden. Also wie dramatisch die Geschichte war angesichts der großen Katastrophen, der Weltkriege und alles, das ganze Land. Leid, was damit verbunden ist. Und dann durch die Öffnung der Grenzen wurde das Leben so groß auf eine Art und Weise. Und das ist innerhalb eines Menschenlebens kann ich das alles nachvollziehen. Deswegen gehe ich auch so gern an diese Orte zurück. Für mich ist das ein Kraftfeld.
Wobei es deine Figuren entzweit, denn einer bleibt da und eine andere ist als Straßenmalerin, als Künstlerin in Europa unterwegs. Wie begegnen sie sich dann wieder? Wir wollen nicht zu viel verraten, aber vielleicht ein bisschen.
Ja, sind Lebensmenschen füreinander, Kate und Lev, die beiden Protagonisten. Und obwohl sich ihre Lebenswege trennen, bleiben sie sich doch verbunden und treffen sich dann eines Tages in Zürich wieder, weil also Kato ist Straßenmalerin und sie ist diese unglaublich mutige Person und Lev ist eher der zögerliche Mensch, also der eher sich fürs Bleiben eignet.
Wie sind diese Figuren bei dir entstanden?
Also als erstes war Lev da. Ich habe ihn als kleinen Jungen kennengelernt, wie er im Bett liegt und seine Beine nicht bewegen kann. Und Kato wird zu ihm geschickt mit den Schulaufgaben, damit er eben den Anschluss nicht verliert. Und sie sind so unterschiedlich vom Charakter, aber sie werden eben diese Lebensmenschen füreinander. Und sie brauchen sich auch, um mutiger zu sein, als sie es vielleicht von Natur aus wären.
Was wusstest du noch nicht, wie die zwei sich entwickeln werden? Was ist da so im Laufe, weil du eben so gesagt hast, ja, die Figuren, die leben dann und entstehen. Ich weiß das selber noch gar nicht. Was hat dich vielleicht selber überrascht?
Ja, es ist so ein bisschen so, wie wenn ich Auto fahre abends und nur so die paar Meter im Licht sehe, die so vor mir sind. Also alles andere ist im Dunkeln. Aber ich habe ein ganz intensives Gefühl für Lev gehabt, für diesen Jungen, für seine Einsamkeit, für seine Lähmung, was ja sein ganzes Leben ein Thema für ihn sein wird. Dieses auch innere Grenzen überwinden, weil manchmal sind äußere Grenzen dann offen für uns und wir merken aber, wir haben diese Traumata der Vergangenheit, die uns eigentlich daran hindern, weiterzugehen und ein gegenwärtigerer Mensch zu sein. Das habe ich mir für ihn immer gewünscht. Ich wusste nicht, wie er es schaffen wird, aber ich habe mir gewünscht, dass er irgendwann mal auch die Vergangenheit ein Stück weit loslassen kann.
Wie schaffst du es denn so behutsam, wie du gerade darüber sprichst, mit diesen Figuren umzugehen? Denn das ist beim Lesen so sehr spürbar.
Mir ist es wichtig, sie nicht auszudeuten, sie nicht zu interpretieren, sie nicht festzunageln oder ihnen einen Weg vorzuschreiben, sie nicht in ein Bild einzusperren, weil ich habe das Gefühl, das machen wir im Alltag so gerne mit anderen Menschen. Wir machen uns unglaublich schnell ein Bild von ihnen und dann dürfen sie sich aus dem auch gar nicht mehr raus
unsere
verändern.
Schubladen, ne?
Genau, ja. Und einer meiner großen Helden, Gerhard Meyer, der sagte, die Dinge und die Menschen werden so zutraulich, wenn wir sie nicht zwingen. Und deswegen versuche ich meine Figuren auch nicht zu zwingen.
Du hast in Marburg studiert, lebst in Freiburg. Wie bist du denn eigentlich dann zum Schreiben gekommen?
Relativ spät berufen, würde ich jetzt mal sagen, so um die 30 herum, habe ich erst angefangen zu schreiben, aber ich habe immer gelesen. Ich glaube, zum Schreiben kommt man, weil man einfach eine Leserin ist, weil Bücher irgendwie so eine Weltverordnung oder Weltverordnung sind und so eine Standortbestimmung in der Welt. Und so kam ich dann über bestimmte Themen oder Interesse an Themen, kam ich dann zu meinem ersten Roman, habe mir aber wahnsinnig lange Zeit gelassen und 6 Jahre dann daran geschrieben.
Das war aber dann gleich ein Roman, nicht erstmal eine Kurzgeschichte, sondern wirklich was Großes?
Ja, ich weiß nicht, warum ich so diese wahnwitzige Idee hatte, es gleich mit so einem großen Format zu versuchen. Aber ich wusste irgendwie, ich brauche diese Länge, ich brauche diese Zeit, ich brauche unterschiedliche Menschen, um wirklich eine Geschichte erzählen zu können.
Wusstest du, was du erzählen willst?
Beim ersten Roman, ja, da bin ich noch nicht sozusagen so dieses, da hatte ich noch nicht diese tastende Art in der Literatur. Da habe ich mir tatsächlich vorher genau überlegt, was ich eigentlich erzählen möchte und wer meine Figuren sind. Und das große Thema des ersten Buches war eben die Auswanderung der Siebenbürger Sachsen aus Rumänien. Warum das so gekommen ist und was das mit den Familien gemacht hat.
Hast du da mehr über deine eigene Familie erfahren?
Man sagt es Erstlingswerken ja auch nach, dass sie tatsächlich sehr autobiografisch sind. Das stimmt auch für mein Buch. Man nimmt sozusagen das eigene Leben als Vorlage und fiktionalisiert es ein Stück weit, ja.
Wie viel war dann Doku und wie viel Fiktion?
Also ich würde sagen, beim Halben Stein ist das schon so 70-30 gemischt und hat sich dann immer weiter über die Bücher hin zur Fiktion entwickelt.
Was war dir denn da wichtig, was rüberkommen sollte? Gibt es so eine Art Botschaft für dich da?
Also für mich war es wichtig, die Geschichte festzuhalten, dieser Menschen und auch so ein bisschen, eine Zukünftigkeit ein Stück weit zu generieren. Also nicht nur zurückzublicken und zu sagen, so war es einmal, sondern auch eine Vision zu entwickeln, wie das sein kann oder wie man mit so einer Geschichte auch umgehen kann.
Ja, wie ist das? Es kommen ja immer unterschiedliche Generationen in deinen Büchern vor. Wie ist das einmal für deine Generation, für die Generation deiner Eltern? Sind Wurzeln da anders gewichtet?
Ich glaube, jeder Mensch ist ein anderer Wurzeltyp. Also manche wurzeln sehr stark in der Erde, andere können sich immer wieder neu verwurzeln. Es gibt ja auch diese Pflanzen, die Wurzeln einrollen und jahrelang unterwegs sind und irgendwann kommt wieder Regen und dann wurzeln sie wieder.
So der Vagabund.
Genau, also es gibt unterschiedliche Menschentypen. Und was mir immer wichtig war, ist, was passiert mit den Geschichten, wenn ein Mensch stirbt? Also das merkt man auf jeder Beerdigung, wo man ist. Dann merkt man, das Leben wird so rasch reduziert auf ja, prägende Daten im Leben, aber das echte pulsierende Leben ist für mich in all diesen Geschichten und ein Stück weit wollte ich die auch festhalten.
Wie waren denn dann Reaktionen aus deiner Familie auf dieses erste Buch?
Also positiv auf jeden Fall, aber sie mussten sich auch erstmal daran gewöhnen, dass es diese Mischung ist zwischen Fiktion und echtem Leben. Also dass eine Episode aus dem eigenen Familiengedächtnis plötzlich einer fiktiven Figur zugedacht wird. Und da haben sie sich erst über die Jahre dann aneinander, also daran gewöhnen müssen.
Dir ist es ein großes Anliegen, Literatur zu vermitteln. Du warst in der Jury beim Schülerschreibwettbewerb. Wie gut oder wie schlecht waren denn die Texte? Weißt du das noch?
Oh, die sind sehr gut. Also wenn man mit Kindern und Jugendlichen arbeitet, dann kriegt man wirklich Texte, die einen staunen lassen. Ja, worauf? Das macht so viel Spaß.
Ja, worauf achtest du dann zuerst?
Also das eine ist natürlich auch, wie authentisch sind die Texte. Ne? Manchmal denkt man, man braucht eine großartige Idee oder man muss irgendwas erzählen, was noch niemand erzählt hat. Und Nabokov hat schon so schön gesagt, große Ideen sind großer Quatsch. Ja, alles wurde schon mal erzählt in der Literatur. Es kommt auf die Art und Weise an. Also auf den Blick, wie nah bin ich der Figur, wie authentisch wird erzählt. Und da haben Kinder und Jugendliche oftmals einfach, die bringen ihre Lebensrealität mit ihrem Blick.
Ja. Ist das schon Handwerk und Talent rauszulesen, wenn das Kinder machen?
Also ich finde schon. Man denkt ja oft, man kann schreiben, einfach weil man schreiben und lesen kann. Aber es gehört schon nochmal eine besondere Vorstellungskraft dazu, finde ich. Eine Fantasiebegabung vielleicht. Und das spürt man schon an den Texten.
Was hat dir geholfen auf dem Weg zur Schriftstellerin? Du hast gesagt, bist relativ spät dazu gekommen, mit 30.
Ja, ich versuche zum Beispiel jeden Tag ein Gedicht zu lesen, weil ich finde Gedichte mit dieser Bildlichkeit, mit den Metaphern, mit diesen vielen Zwischenräumen, die es zwischen den Zeilen gibt, die gibt mir so viel Raum für meine Fantasie und die bringt mich auch in diese Arbeit mit Sprache so gut hinein. Also man muss schon, wenn man schreibt, auch immer dafür sorgen, dass man in so eine Art Sprachgestimmtheit kommt.
Hast du ein Gedicht für uns?
Oh ja, ich habe jetzt vor einigen Monaten erst die US-amerikanische Autorin Mary Oliver entdeckt und ich lese jeden Morgen ein Gedicht von ihr und sie ist wirklich schon jetzt aufgenommen in die große Reihe meiner Heldinnen.
Was macht sie so besonders?
Sie hat ein unglaublich tolles Verständnis von Natur. Und sie kann so in die Verbindung gehen. Das finde ich ganz wunderbar, dass sie sagt, die Grenzen der Haut sind eben nicht die Grenzen meiner selbst, sondern es ist, die Natur gehört zu mir, die Landschaft gehört zu mir, das Licht gehört zu mir, die Jahreszeiten, die Tiere. Und das kann sie auf so eine einfache und sinnliche Art in ihren Gedichten. Es ist wirklich ganz, ganz beeindruckend.
Du gibst ja Schreibkurse. Wie vermittelst du dann beispielsweise so etwas?
Weißt du, ich fühle mich immer auch gar nicht so recht berufen für Schreibwerkstätten, weil ich ja genau weiß, dass es jeder anders macht. Es gibt kein Rezept, das man irgendwie austeilen könnte.
Das wünschen sich die meisten
ja,
so, oder?
Ja, aber es ist nicht so. Was wir dann immer machen in den Kursen, ist so ein Stück weit auch, dass man wirklich zu sich kommt, dass man ein Vertrauen zu der eigenen Stimme auch entwickelt, dass man die Wahrnehmung schult, weil Schreiben hat auch immer viel zu tun mit einer Sinnlichkeit. Das sind so eben Sachen, auf die ich achte.
Wobei es ja manchmal so verrückt ist, eine Joanne K. Rowling hat dann wirklich über Jahre lang ihre Harry Potter Geschichten angeboten und kein Mensch wollte es veröffentlichen und heute sind es dann Weltbestseller. Also wie kann denn sowas eigentlich passieren?
Ja, die Verlage, die es abgelehnt haben, die ärgern sich noch heute, denke ich. Das gehört auch eben dazu, also zum Schreiben oder zum Weg des Schreibens ist nicht nur sozusagen ein Buch entstehen zu lassen, dann kommt eben die Verlagssuche und das kann mitunter auch noch mal sehr, sehr lange dauern und man sollte sich nicht entmutigen lassen, sondern einfach die Zeit nehmen, um den Text weiter zu verfeinern.
Wie war das bei dir?
Es hat ein Jahr gedauert, dann letztlich habe auch einige Absagen erhalten für den ersten Roman und wenn ich jetzt darauf zurücksehe, dann weiß ich auch, er war so unvollständig. Ich habe noch so viel gestrichen, ich habe noch so viel weggenommen und ich musste das Schreiben selbst auch erst nochmal lernen.
Hast du das dann dir selbst beibringen können oder gibt es dann eine Lektorin, einen Lektor, der drüber geht und sagt, ah, pass mal auf, mach mal so und so?
Ja, Lektoren sind unglaublich wichtig für die Textgenese, weil da kommt jemand, der nimmt das, was du sagst, der nimmt das als echte Welt und der behandelt deine Figuren wie echte Menschen, stellt dir die richtigen Fragen und so kannst du nochmal an deinem Text arbeiten und ihn besser machen. Also es ist immer eine vertrauensvolle Situation mit einer Lektorin, weil die so nah dran sind an dem Text. Also ich mag es sehr, irgendwann auch den Zeitpunkt zu bestimmen, wo ich loslassen kann, wo jemand andere dann mit mir über den Text spricht. Das ist sehr wichtig.
Iris Wolf ist bei uns in SWR1, Leute. Eine deiner Hauptfiguren in Lichtungen. Kato reist als Straßenmalerin durch Europa. Ich finde ja, wenn es jemand schafft, Menschen so in der Alltagshektik aufzuhalten, dass jemand stehen bleibt und eine Kunst beobachtet, das ist eine große Kunst. Wie geht's dir?
Ja, ich finde wirklich, man braucht Kunst, also im Alltag auch, so kleine Momente des Innehaltens, dass man so abgelenkt wird, immer von dem ewig Gleichen, um das man so kreist. Und Kunst ist ja auch immer sozusagen so ein Verweis auf andere Themen, auf das größere Ganze und auch auf unsere eigene Empfindungsfähigkeit.
Wie war das, diese Figur der Straßenmalerin zu finden? Hast du mit Straßenmalern in irgendeinen Bezug?
Weißt du, das Großartige ist, wenn man Figuren entwickelt, die können Dinge tun, die man selbst eben nicht, sich nicht traut. Ja. Und Kato ist ein mutiger Mensch. Ich würde nie in einem Land Rover sozusagen durch Europa fahren, so wie sie. Aber ich konnte ihr natürlich auf eine Art und Weise nahe sein, weil ich selbst auch aus der Malerei komme, das auch studiert habe und irgendwann gemerkt habe, dass ich eigentlich in der Literatur doch besser aufgehoben bin. Aber ein Stück weit immer auch versuche, meine Szenen so bildhaft und bildlich wie möglich zur Sprache zu bringen.
Hast du dann in Freiburg Straßenmaler beobachtet, um das dann auch genau erfassen zu können? Wie gehst du vor?
Ich habe eine Straßenmalerin kennengelernt, die mir bereitwillig aus ihrem Leben erzählt hat, weil du musst ja dann genau wissen, kannst du überall malen? Brauchst du eine Legitimation? Wo erhältst du die? Und sie ist eben in den 80er, 90er Jahren durch Europa gefahren und hat wunderbare Bilder gemalt. Und sie hat mir auch eins ihrer letzten Bilder geschenkt. Das ist ein Riesenformat, was jetzt bei mir im Wohnzimmer steht.
Hast du ihr dann dein Buch gegeben?
Ja, auf jeden Fall. Sie steht auch hinten im Dank.
Ja. Ja. Du, was ist dann ja auch schön, so eine Begegnung, wenn sich so etwas über ein Buch ergibt. Also, dass Figuren darüber entstehen können. Wenn du Menschen beobachtest, beispielsweise diese Straßenmalerin. Wie gehst du denn davor? Worauf guckst du zuerst?
Ich bin generell eine Beobachterin, also ich bin gerne im Hintergrund und gucke mir Sachen erstmal an und dann gehe ich erst ins Gespräch. Also ich arbeite mit Tonaufnahmen oder einfach mit Notizen, aber mir ist es wichtig, die Menschen erzählen zu lassen und dann auch immer zu fragen, ob ich das verwenden kann. Das ist ja auch wichtig, weil manchmal sagt ein Mensch auch, ich möchte nicht, dass das verwendet wird. Das ist meine Erinnerung, meine Geschichte.
Das heißt, du gehst wirklich ganz offen hin und sagst, ich bin Autorin, ich arbeite gerade an der Geschichte, sie geben mir gerade Inspiration oder wie machst du das?
Meistens bleibe ich im Hintergrund und gebe mich gar nicht zu erkennen, aber wenn es dann darum geht, ins Gespräch zu gehen, muss man schon die Karten auf den Tisch legen und sagen, wozu man es dann vielleicht auch verwenden wird.
Und was für eine Geschichte war das, wo jemand gesagt hat, das ist eine Erinnerung, die möchte ich für mich behalten, magst du die erzählen oder wäre das schon zu übergriffig?
Ich kann ja im Abstrakten bleiben, aber er hat mir eine wunderbare Erinnerung aus seiner Kindheit geschenkt und ich wusste, da geht dieses Licht bei mir an im Inneren und ich sehe eine ganze Erzählwelt vor mir. Ich habe also eine Kurzgeschichte daraus verfasst und habe sie ihm geschickt und er hat dann gesagt, ich darf sie nicht veröffentlichen.
Irgendwie schade dann, oder?
Ja. Die liegt in der Schublade für immer.
Okay. Ja, auch das gehört zum Schicksal einer Schriftstellerin. Natur spielt eine große Rolle in deinen Büchern. Bist du ein naturverbundener Mensch?
Immer mehr. Also ich begreife das Leben immer mehr sozusagen auch aus der Natur heraus. Das heißt, ich versuche viel draußen zu sein und merke, dass das einfach, das in die Stille gehen, in die Natur gehen, so wichtig ist. Gerade in einem Beruf, der so viel über Sprache auch funktioniert, finde ich einfach dieses in der Natur sein so toll. Es gibt diesen Einspruch, die Natur hat keine Meinung über dich. Und wir sind ja immer in einem Bewertungssystem. Und da mal ganz sich rauszunehmen, das empfinde ich als heilsam.
Interessant, dass du sagst, immer mehr. Das war früher offensichtlich dann nicht so.
Nee, als Jugendliche, ich weiß nicht, wie es bei dir war.
Spaziergehen war furchtbar langweilig.
Genau, wenn man wandern musste oder so, das hat man irgendwie so über sich ergehen lassen. Und dass man das jetzt freiwillig tut, das ist schon was anderes.
Wir werden alt. Deine Geschichten spielen in Siebenbürgen und gehen über Ländergrenzen hinweg. Wir wollten über Tiere sprechen. Wenn du die Tierwelt in Siebenbürgen in Rumänien betrachtest, welche Tiere hast du da in Erinnerung?
Tiere sind viel selbstverständlicher auch Teil des Lebens. Also Schafe natürlich, Esel, Hunde und Katzen. Wobei man schon sagen muss, dass es auch viel Leid gibt, also was so Straßentiere angeht. Und mir sind Tiere auch in die Lichtungen so hineingewandert. Also es sind wirklich viele Tiere unterwegs in diesem Buch. Und ich habe gemerkt, dass sie für mein Leben auch so wichtig sind, weil sie so Augenblickswesen sind. Während wir Menschen immer in mehreren Zeitebenen unterwegs sind, also in der Vergangenheit, in der Zukunft und ab und an in der Gegenwart, sind Tiere so, dass sie eigentlich, ja, man kann sagen, eigentlich jeder Moment ist für sie vollständig. Und die Kommunikation mit Tieren ist auch so interessant, weil sie eben ohne Sprache auskommt, was wirklich auch eine gute Erholung ist für jemanden, der so viel in der Sprache unterwegs ist.
Welche Rolle spielen sie dann für deine Geschichte? Denn es sind ja wirklich einige Tiere, die vorkommen.
Also es gibt ein ganz prominentes Tier, eine Katze, Khalil. Und man kann sagen, dass diese Katze, was ein Geschenk Katus an Lev ist, dass sie ihm eigentlich das Leben rettet.
Mehr willst du noch nicht verraten, sehe ich deinen Mund an.
Das ist ein Cliffhanger, ja.
Genau, dann lassen wir das an dieser Stelle genauso stehen. Aber zum Schreibprozess, wie hilft es dir dann vielleicht auch, so etwas einbauen zu können, weil du gerade über die Sprache gesprochen hast und dann vielleicht jemanden einbauen zu können, der nicht spricht? Mhm. Ist das für jemanden als Schriftstellerin auch nochmal was Besonderes?
Ich finde, die elementarste Sprache, die wir haben, ist eigentlich Stille. Weil in der Stille sind alle Dinge noch nicht zergliedert. Sobald ich in die Sprache gehe, entscheide ich mich für eine Deutung der Wirklichkeit. Und da ist man schnell sozusagen bei festgefügten, starren Systemen, weil wir eine Meinung zu bestimmten Dingen haben. Und was Kunst oder was Literatur kann, ist, dass sie immer wieder auch den Blick öffnet und dass man so rauskommt aus den übernommenen Bildern, die man von der Welt hat. Und wir Schreibende, wir sind ja eigentlich gezwungen, die Gleichzeitigkeit des Lebens und die Widersprüchlichkeit des Lebens und die Größe und Schönheit des Lebens immer sozusagen in eine lineare Erzählung zu packen. Und wie das sozusagen gelingt, das ist ein langer Weg. Und ich merke, dass sich von Buch zu Buch da auch immer wieder was verändert.
Wie ist es für dich denn als Schreibende? Was brauchst du für deinen Schreibprozess? Brauchst du einen besonderen Ort? Brauchst du eine besondere Uhrzeit, dass es dann so fließen kann?
Ich bin der klassische Schreiber, der so am Morgen sich hinsetzt und anfängt zu schreiben. Also am Morgen, wenn es geht, noch keine Nachrichten zu hören, sich noch nicht mit seinem E-Mail-Fach auseinanderzusetzen, sondern diese Kraft aus dem Schlaf herauszunehmen oder dieses Traumbewusstsein auch ein Stück weit, um in die Geschichte hineinzukommen. Also ich versuche erst ab 12 Uhr mich mit der Welt zu beschäftigen, außer es passieren ganz große Dinge, dann geht das natürlich nicht. Also der Nachmittag gehört sozusagen der Außenwelt und die Vormittage dieser Innenwelt, die ich versuche sozusagen in einen Roman zu packen.
Ist aber auch Luxus, sich das rausnehmen zu können. Also kannst du dann alle Türen zumachen und zu Hause, da ist ja auch eine Familie, zu sagen, so, jetzt stört mich aber bitte keiner.
Nein, das Leben kommt immer dazwischen. Also man muss sozusagen diesen Raum des Schreibens, und der ist für jeden ja auch anders. Ich beneide übrigens Menschen, die nachts schreiben. Das habe ich nie gekonnt. Also jeder hat so seinen eigenen Schreibraum. Und man muss wirklich immer gucken, dass man diese Kontinuität für eine Geschichte herstellt. Denn die Verführungen des Nichtschreibens sind einfach immer auch sehr groß.
Das ist schön formuliert, ja, einfach mal nichts machen. Aber Schreibblockade, das ist wahrscheinlich auch die Angst davor, oder?
Zu jedem Buch gehört auch eine Schreibblockade. Also da habe ich auch gelernt, damit umzugehen. Also dann weiß ich, ich kann die Geschichte nicht weiterentwickeln. Ich muss warten, ich muss erstmal selber leben, ich muss Dinge erleben, ich muss Bücher lesen, Zeitschriften lesen, ich muss mit Menschen sprechen, ich muss einfach wieder Leben sammeln, damit ich irgendwann wieder weiß, wie es für die Geschichte weitergeht.
Aber schön, dass du dich davon nicht stressen lässt, offensichtlich.
Also das doch, 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 doch. Ja, ja, man vergisst auch immer, wenn ein Buch fertig ist, wie viel es einen gekostet hat.
Und jetzt geht's dann wieder an den Schreibtisch, also Vormittag aber nicht. Nach 12 hast du eigentlich dann Freizeit. Das wäre ja deine Schreibzeit jetzt gewesen. Musst du es kompensieren?
Nein, ich mache mir auch keinen Zeitdruck für meine Geschichte. Also so lange wie ein Buch braucht, so lange braucht es dann eben auch.
Guter Schlusssatz. Ich sage herzlichen Dank für den Besuch in SWR 1 Leute, Schriftstellerin Iris Wolf.
Danke.
SWR 1 Baden-Württemberg. Leute, wir nehmen uns die Zeit.